Also mich würde interessieren, seit wann überhaupt geimpft wird, was wie Impfen vielleicht in der Frühphase auch aussah, also welche Impfstoffe und wogegen geimpft wurde.
Die allerersten Impfungen waren gefährliche Pockenimpfungen mit lebenden Pockenviren. Und zwar ist das so gelaufen, dass man Kinder, die an Pocken erkrankt waren und die einen leichten Verlauf hatten, nahm und Serum, also die Lymphe aus deren Pockenbläschen nahm und damit andere Kinder impfte. An den Pocken starben ja 20% der Menschen, die davon infiziert wurden. Und Ende des 18. Jahrhunderts war es so, dass diese Krankheit eben halt immer mehr heimisch wurde und alle 5 Jahre durch die Ortschaften zog. Und dann suchte man nach einer Methode, das zu bekämpfen. Und in der Türkei hatte man eben diese Variolation erfunden. Das ist so gewesen, dass an dieser Lebendpockenimpfung 5% der Impflinge starben an der Infektion. Also deutlich weniger als an der ursprünglichen Impfung. Aber das hat natürlich große Debatten gegeben darüber, soll man das tun, soll man das nicht tun. Und das wurde so um 1880 herum angezweifelt, ob das denn eine gute Methode sei. Denn man übertrug natürlich auf diese Art und Weise auch andere Krankheiten, die eben halt über Blut- und Körperflüssigkeit zu übertragen waren, vor allen Dingen sexuell übertragbare Krankheiten. Und deswegen schaffte man das ab und stellte dann eben halt tatsächlich geprüften Impfstoff her. Seitdem kauft man die Impfung in der Apotheke, aber es gab sozusagen einen Impfschein, der dann ausgefüllt wurde. Das existierte eben halt bis in die Ende der 70er Jahre. Also bis 1973 ist in Deutschland noch geimpft worden und bis Ende der 70er Jahre international gegen die Pocken. Diese Krankheit ist die einzige, die durch eine Impfung ausgerottet worden ist. Also es gibt die Menschenpocken nicht mehr. Und das ist also sozusagen die große Errungenschaft, die da stattgefunden hat. Es wurde dann natürlich eben halt immer technischer und es wurde dann eben halt nicht mehr so hemdsärmelig geimpft wie früher zu Beginn der Zeit, als man eben halt tatsächlich von der Kuhpocke und dann von der Impflingspocke das Serum abgenommen hat.
So Krankheiten, gegen die nicht geimpft werden konnten, konnte, wie ja auch die Pest, die haben ja Gesellschaften immer sehr stark getroffen. Was bedeutete also dann die Möglichkeit, gegen Krankheiten zu impfen für Gesellschaften?
Das ist natürlich nur etwas, was effektiv ist in einer Gesellschaft, die sich das auch leisten kann. Wir haben natürlich dieses glorreiche Beispiel da mit Bayern ab 1808. Das bedeutete für die Gesellschaft dort, dass erstmal eine Kontrolle über die Personen stattfinden musste, um eben Impflisten anzulegen. Diese Impflisten, die wurden aus den Kirchenbüchern übertragen, nicht? Also die einzigen Einwohnermelderegister, die es damals gab, waren die Taufregister, die eben halt von den Pfarrern und Pastoren geführt wurden. Und dann ging man hin und hat eben halt diese Tauflisten genommen und das einem Arzt übergeben, der öffentlich angestellt war. Und das ist natürlich schon ein relativ spannender Schritt, weil die Obrigkeit da dann eben erstmals die Untertanen erfasst. Erstmal die Kinder, aber später gibt es dann die Möglichkeit, eben halt über die allgemeine Wehrpflicht diese Personen auch einzuziehen. Und tatsächlich sind sehr, sehr viele Bayern dann auch in den napoleonischen Kriegen in einer verpflichtenden Wehrpflicht gezogen worden. Und das waren Leute, deren man habhaft werden konnte über diese ersten Impflisten. Das ist ein Aspekt dabei, der natürlich eher negativ ist. Ein positiver Aspekt ist natürlich, dass man sagt, wenn wir impfen können, dann haben wir doch eine ganz massiv geringere Kindersterblichkeit. Die Kindersterblichkeit in dieser Zeit, die lag bei 50%. Dadurch, dass die Pockenimpfung eingeführt wurde, wurde in den Gebieten um ein ganz erhebliches, die Kindersterblichkeit gesenkt. Also die Lebenserwartung stieg. Das ist ein ganz enormer Schritt gewesen. Mit der Diphtherie ist das ganz ähnlich. Die Diphtherie ist eine Krankheit, die ja hoch ansteckend war. Und es gab viele Familien, die auch alle Kinder verloren haben durch diese Diphtherieerkrankung. gibt es ja ein ganz erschütterndes Grabmal in Berlin auf dem Friedhof, auf dem auch Bert Brecht liegt, wo eben halt tatsächlich alle Kinder einer Familie gestorben sind. Diese, das bedeutet, Impfungen führen über kurz oder lang dazu, dass die Säuglings- und Kindersterblichkeit abnimmt. Und das führt zu einem demografischen Wandel, der ganz erheblich ist.
Sie haben ja schon angesprochen, dass in Bayern zum Beispiel der Zugang zu den Kirchenbüchern für den Staat eine Möglichkeit war, die Wehrpflicht durchzusetzen auch. Die Impfstoffe, die müssen ja meistens irgendwie zentral hergestellt werden und die sind dann nicht allen Menschen zugänglich, sondern nur wenige Menschen oder Institutionen haben dann Zugang zu den Impfstoffen und entscheiden quasi über die Verteilung. Wie verändern sich da vielleicht noch die Machtbeziehungen in der Gesellschaft, wenn so ein wichtiges Gut dann so zentralisiert vorliegt?
Es gibt eine super spannende Debatte über die Tuberkulose-Schutzimpfung. Das ist eine in Frankreich entwickelte Impfung, die dann in Deutschland ausprobiert worden ist, beispielsweise in Lübeck. Das ist ein ganz engagierter Leiter eines örtlichen Gesundheitsamts gewesen. Er hat gesehen, es sterben viele Kinder, die gerade in schlechten Wohnverhältnissen leben, an der Tuberkulose. Und sehr vielversprechend war diese BCG-Impfung. Und dann haben sie geimpft und es starben von einem Moment auf den anderen von den geimpften Kindern 77. Es war nämlich sozusagen diese Impfcharge mit echten Tuberkulosebakterien überwuchert worden. Das war also sozusagen ein Fehler im Herstellungs- und im Lagerungsprozess. Hier in dem Medizinhistorischen Museum Hamburg haben wir den Brutkasten, in dem das passiert ist, also diese Überwucherung. Und es gab einen großen Skandal, vor allen Dingen deswegen, weil die Eltern der Kinder nicht darüber aufgeklärt waren, dass das noch eine im experimentellen Stadium befindliche Impfaktion war. Und dann gab es großen Protest und diese Impfungen sind eingestellt worden. Interessant ist, in der DDR gab es bis zum Schluss eine Impfpflicht mit eben diesem Tuberkuloseimpfstoff. In Westdeutschland gab es das auch. Das ist aber erst wieder eingeführt worden nach 1945. Schrecklicherweise haben die Nationalsozialisten an Kindern mit Behinderungen geprüft, ob diese Tuberkuloseimpfung wirksam ist oder nicht. Und diese Ergebnisse sind dann nach 1945 von den Tätern publiziert worden, führten aber dazu, dass damit bewiesen war, dass die Impfung gegen Tuberkulose effektiv war.
Der Skandal, der jetzt die Kinder umgeben hat, die quasi gestorben sind aufgrund von dem fehlerhaften Impfstoff, der weist ja auf was hin, was auch aktuell wieder in der Debatte bestimmt, und zwar so eine Impfgegnerschaft und eine Angst gegenüber Impfen. Wie sieht denn das historisch aus? Woher kommt die Angst oder so ein Widerstand auch gegen Impfen?
Mein Kollege Eberhard Wolf aus der Schweiz, der hat ein Buch geschrieben über die Einführung dieser Pockenimpfung in Württemberg und er hat das Buch Einschneidende Maßnahmen genannt. Einschneidende Maßnahmen ist wirklich gut gesagt, nicht? Also erst gab es eine Impflanzette, damit wurde das Kind geritzt und es wurde ihm ein Stoff von einer Kuh eingeimpft. Eine Vorstellung, die nicht besonders angenehm ist. Es gibt so erste Karikaturen darüber, die spielen auf diesen Sodomie-Aspekt an. Nicht, da sieht man ein Zwitterwesen zwischen Mensch und Tier, das durch einen Ort getrieben wird. Das ist eine französische Karikatur und das heißt dann sozusagen Siegeszug der Impfung. Also die Leute haben sich darüber lustig gemacht, dass man mit etwas impft, was vom Tier stammt. Und selbstverständlich war das auch ein bisschen unheimlich. Vor allen Dingen ist etwas unheimlich, was einem angeordnet wird. Diese ganze Medikalisierung, die war damals noch nicht so weit gediehen wie heute. Dieser Kontakt mit dem Impfarzt war der erste allgemeine Kontakt mit einem Mediziner und auch mit der Obrigkeit außerhalb der Kirche für viele Menschen. Alles, was mit Zwang in Zusammenhang steht, ist natürlich etwas, was Misstrauen hervorruft. dann ist es so, dass es eben halt tatsächlich in den 1870er Jahren durchaus auch Impfzwischenfälle gab. Jetzt beispielsweise, man infiziert jemanden mit dieser Kuhpocken, beispielsweise man infiziert jemanden mit Kuhpocken, in Ordnung, dann entsteht eben halt diese charakteristische Narbe am Oberarm. Aber wenn eben gleichzeitig noch die Person, von der diese Lymphe genommen worden ist, an Syphilis erkrankt war, dann kann eben halt da noch sehr viel mehr passieren. Sodass es da durchaus zu gewissen Zeiten immer einen Anlass gab, skeptisch zu sein. Des Weiteren ist es so, dass geimpft wird, auch bei der Impfpflicht in der DDR war das so, nur bei Personen, die gesund sind. Personen, die eben halt an anderen Grunderkrankungen leiden beispielsweise, die werden nicht geimpft. Da soll ein Herdenschutz her, der eben halt diese Personen schützt. Das ist also sozusagen etwas, was zu dieser Skepsis führt. Es ist generell etwas, was oft auch mit unterschiedlichen Verschwörungstheorien zusammenläuft. Das ist etwas, was wir auch aus der Literatur aus der Zeit des Kaiserreichs kennen.
Dann würde mich interessieren, inwiefern dann eine Aufklärung über das Impfen stattfand, um auch eben solchen, um so eine Abwehr und so wilden Theorien ums Impfen zu begegnen. Und vielleicht auch, was das mit Blick auf heute, also auf die wieder aufkeimende Impfgegnerschaft, was man da vielleicht mitnehmen kann.
Also einmal ist es so, dass die Personen, die geimpft, also Impfungen werden, das schon seit über 100 Jahren sehr streng überwacht. Also jegliche Komplikation, die mit einer Impfung einhergeht, muss gemeldet werden. Das war bei den Pocken, kann man sich vorstellen, ja damals, wenn da mit Lymphe operiert wurde, auch die Möglichkeit, dass das mal auslief, sich also beispielsweise jemanden das auf die Hand lief bei der Verabreichung. Das alles waren sogenannte Impfschäden, die gemeldet werden mussten. Dann gibt es durchaus ja immer mal die Komplikation, dass eine Nadel verunreinigt war oder eben halt ein Nerv getroffen worden ist. All das wurde entschädigt. Und da gibt es eben halt sehr, sehr weitreichende Vorschriften darüber, dass Komplikationen, die bei Impfungen auftreten, dass denen entgegengetreten wird. Ganz interessant ist, dass eben Impfgegnerschriften, da gibt es beispielsweise in Berlin die Zentral- und Landesbibliothek, die hat also ein großes Archiv mit Impfgegnerschriften, die publiziert worden sind von Menschen, die normalerweise eben halt keine Bücher verfassen, die eben Pamphlete schreiben, in denen sie erläutern, dass sie generell gegen Impfungen sind, und diese alte Impfgegnerschaft, die bezieht sich hauptsächlich eben auf die Pockenimpfung. Tatsächlich ist es aus meiner Sicht so, dass Impfpflicht etwas ist, was nicht unbedingt notwendig ist. Denn eine Impfpflicht würde ja bedeuten, dass man über staatlichen Zwang Eltern dazu bringen würde, ihre Kinder impfen zu lassen. Es ist aber so, dass wenn über, sagen wir, 92% einer Bevölkerung geimpft ist, es einen sogenannten Herdenschutz gibt. Und auf diese Art und Weise ja einmal diejenigen geschützt sind, die aufgrund von Grunderkrankungen nicht geimpft werden können und die genau diesen Herdenschutz auch wirklich dringend brauchen. Man impft nicht für sich selbst oder für das eigene Kind zu dessen Wohl, sondern man impft die Kinder zum Wohl der anderen, die eben halt an einer Erkrankung besonders leiden würden. Und das ist so ein gesellschaftlicher Vertrag, der eigentlich implizit dabei ist. Und ich glaube, dass man das auch stärker in die Öffentlichkeit tragen muss. Ihr impft euch nicht für euch selbst, ihr impft euch für die anderen. Und ich glaube, dass man auf diese Art und Weise erreichen könnte, dass man tatsächlich 92% der Menschen impft und diejenigen, die dann aus beispielsweise religiösen Gründen gegen Impfungen sind oder aus weltanschaulichen Impfungen, weil sie generell Medizin nicht gut finden oder so etwas, dass man die dann einfach mitnehmen würde und sagt, gut, ihr müsst nicht, weil die anderen sind gut genug geimpft. Aber das ist eben halt wichtig, dass man da sehr, sehr gute Aufklärungskampagnen fährt.